Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir auf dich hören dürfen. Wir dürfen auf dein Wort hören, was du uns dadurch zu sagen hast, und wir dürfen durch dein Wort dich auch immer besser kennenlernen. Wir danken dir, dass du der Christus, dass du der Messias bist, der gekommen ist, um uns zu erlösen, damit wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben können. Wir beten dich an, wir wollen auf dich hören und uns auch von dir verändern lassen. Amen. Heute kommen wir zu unserem dritten und letzten Teil über unsere Reihe über den Messias im Alten Testament. Heute beschäftigen wir uns mit dem Messias in den Psalmen. Es ist sehr eindrücklich, wenn wir uns einen groben Überblick darüber verschaffen, was alles in den Psalmen über den Messias geschrieben steht. Wir gehen dafür, um diesen Überblick zu bekommen, nicht so vor, dass wir Psalm für Psalm durchgehen. Das wäre ein bisschen viel, Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, sondern wir machen das so, dass wir ein bisschen chronologisch uns hervorarbeiten. Also was ist vom Anfang vom Messias her geschrieben bis zu seinem Ende? Also geschichtlich, heilsgeschichtlich gehen wir vor. Wir ordnen das heilsgeschichtlich sinnvoll. Und das Erste, wo wir heilsgeschichtlich über den Messias in den Psalmen erfahren, ist, dass er nicht einfach nur Mensch ist, sondern dass er von göttlicher Natur ist. Jesus Christus, der Messias, er ist nicht einfach nur irgendein Mensch, der sich in besonderer Weise mit Gott verbunden gefühlt hat und sich deshalb als Messias herausgegeben hätte, sondern er ist der Sohn Gottes. Und Jesus hat sich ja selber auch als Gott bezeichnet. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Und Jesus, der Messias, wird auch in den Psalmen als Sohn Gottes und als Gott bezeichnet. Und das schauen wir uns jetzt miteinander an. Wer die Evangelien gut kennt, der weiß wahrscheinlich um die Begebenheit, wo Jesus von den Schriftgelehrten von den Pharisäern die Frage gestellt bekommen hat, was sie über den Messias denken. Diese Frage, die können wir in Matthäus 22 ab Vers 41 nachlesen. Und die haben natürlich Jesus dann geantwortet, ja, der Messias, der ist ein Sohn Davids. Und dann hat Jesus ihnen eine Gegenfrage gestellt. Ja, wenn der Messias tatsächlich der Sohn Davids ist, wie kann dann David, inspiriert vom Heiligen Geist, in den Psalmen sagen zu dem Messias, mein Herr, wir lesen dazu Psalm 110, Vers 1. Das zitiert nämlich Jesus. Jesus hat da die Pharisäer gefragt, wie kann dann David den Messias als meinen Herr bezeichnen, nämlich so wie geschrieben steht in den Psalmen. Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Damit verneint Jesus nicht die Aussage, dass der Messias ein Sohn Davids, ein Nachkomme Davids ist. Aber Jesus macht den Pharisäern dadurch noch was anderes deutlich. Er stellt ihnen nämlich eine ganz knifflige Denkaufgabe. Auf der einen Seite ist da der Messias ein Sohn Davids, ein Nachkomme Davids, aber zugleich ist der Messias schon zu Davids Zeiten der Herr von David gewesen. Und wie kann das jetzt zusammengehen? Die Pharisäer, die wussten keine Antwort drauf, wie das genau zusammengehen kann. Aber Jesus wusste natürlich die Antwort, weil er ist ja der Messias. Und Jesus ist Präexistenz gewesen. Bevor alle Schöpfung da war, war Jesus schon da. Bevor der David da war, war Jesus schon da. Der Messias musste auf der einen Seite menschlicher Natur sein, Nachkomme Davids, aber zugleich auch göttlicher Natur. Er musste Gott sein. Also auf diese knifflige Denkaufgabe, da haben die Pharisäer keine Antwort gewusst. Dass jetzt der Messias Sohn Gottes war, nicht einfach nur ein Sohn von den Menschen, sondern Sohn Gottes, das wird explizit vom Messias in Psalm 2 gesagt, nämlich in Psalm 2, Vers 7. Psalm 2, Vers 7, da heißt es vom Messias: Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das kann uns ein bisschen verwundern. Also Gott spricht zu Messias: Du bist mein Sohn. Da wird der Messias explizit als Sohn Gottes bezeichnet. Aber jetzt kann uns ein bisschen verwundern, warum wird von Jesus Christus gesagt, er wurde gezeugt? Also ist Jesus doch nicht Präexistenz gewesen? Hat Jesus irgendeinen Anfang gehabt? Die Zeugen Jehovas, die legen das genauso aus, dass sie sagen, da steht, der Messias wurde gezeugt. Das heißt, er hat irgendeinen Anfang gehabt. Jesus Christus ist das allererste Geschöpf Gottes gewesen. So legen es die Zeugen Jehovas aus. Aber wenn man ihnen was entgegenhalten will, muss man seine Bibel gut kennen. Nämlich in der Apostelgeschichte 13, Vers 33, da wird genau dieses Psalmzitat genommen, heute habe ich dich gezeugt, und mit einem anderen heilsgeschichtlichen Ereignis in Verbindung gebracht, nämlich die Auferweckung Jesu von den Toten. Also, dass Jesus gezeugt wurde, das bezieht sich eigentlich auf die Auferstehung Jesu. Dort wurde Jesus sozusagen die Vollwürde von Gott ihm verliehen. Es ist interessant, Jesus hat ja erst nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das hat er nach seiner Auferstehung und noch vor der Himmelfahrt gesagt. Und mit der Auferstehung Jesu wurde Jesus von seinem Vater quasi die Sohnesstellung verliehen, wo auch eine Machtposition hat. Jesus war davor schon Sohn, ganz klar. Aber diese spezielle Stellung, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, das hat Jesus dann nach der Auferstehung bekommen. Und auf dieses Ereignis haben wir, heute habe ich dich gezeugt, zu beziehen. Nicht darauf, dass Jesus etwa mal von Gott geschaffen worden wäre. Das ist eine Fehlinterpretation. Und jetzt wird Jesus in den Psalmen nicht nur als Sohn Gottes bezeichnet, sondern explizit auch als Gott. Nämlich in Psalm 45, Vers 7. Psalm 45, Vers 7. Da heißt es, dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechtes. Und jetzt kann man natürlich fragen, woher weiß man, dass das sich auf den Messias bezieht? Ganz klar aus dem Neuen Testament. Nämlich im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 8, wird genau dieser Vers auf Jesus bezogen. Wenn man aufschlägt, Hebräer 1, Vers 8, da heißt es, aber von dem Sohn wird gesagt, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Also hier wird Jesus ganz explizit als Gott bezeichnet. Und jetzt haben die Zeugen Jehovas ein Problem, weil die streiten ja ab, dass Jesus Gott ist. Gottes Sohn, ja, irgendwann mal gezeugt, aber doch nicht Gott. Und deshalb machen die Zeugen Jehovas Folgendes. Sie tun diesen Vers total anders übersetzen. Der lautet dann, Gott ist dein Thron für unabsehbare Zeit. Gott ist dein Thron. Ist Gott ein Thron? Ja, irgendwie komisch. Einfach, die vergewaltigen sozusagen den Bibeltext. Warum? Weil es hier eine Bibelstelle gibt, die nicht in ihr Lehrsystem hineinpasst. Und das dürfen wir nicht machen. Nicht wir dürfen ein Lehrsystem haben und da die Bibelstellen so reinpressen, dass es uns halt passt, sondern wenn wir ein Lehrsystem haben und da passen Bibelstellen nicht rein, dann müssen wir das Lehrsystem anpassen. Wir stehen nicht über der Heiligen Schrift, sondern wir stehen unter ihr. Und wir wollen immer wieder auf die Bibel hören und nicht einfach auf unsere Lehrsysteme. Das ist was ganz Wichtiges. Aber wir wollen uns heute Abend nicht zu sehr mit den Zeugen Jehovas beschäftigen, sondern mit dem Messias in den Psalmen. Und wir fragen uns jetzt, warum ist denn das für uns so wichtig, dass Jesus nicht einfach nur Mensch war, dass Jesus nicht einfach nur ein besonderes Geschöpf Gottes war, sondern dass er wirklich auch Gottes Sohn war und ist und dass er wirklich auch Gott ist. Das ist für uns deshalb so entscheidend wichtig, weil wir nur aufgrund der Göttlichkeit Jesu auch eine vollkommene Erlösung haben können. Nur weil Jesus wirklich ganz Mensch und ganz Gott war, können wir auch eine vollkommene, ewig gültige, göttliche Erlösung haben. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir den Sohn Gottes in unser Leben aufgenommen haben, bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt, da haben wir die vollkommene, göttliche Erlösung bekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir den Sohn Gottes aufgenommen haben, sind wir nämlich Kinder Gottes geworden und haben eine Adoptivstellung bei Gott bekommen. Wir sind quasi wie Adoptivkinder Gottes. Jesus ist wesensmäßig Sohn Gottes und wir sind durch den Glauben an Jesus sozusagen Adoptivkinder Gottes. Und das ist nur deshalb möglich geworden, weil Jesus selber Gott ist. Aber wir wollen jetzt zurückkommen zum Thema der Messias in den Psalmen. Schlagen dazu nochmal Psalm 2 auf. Und dort heißt es in den ersten beiden Versen, dass Völker sich gegen den Messias aufgelehnt haben. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Genau diese beiden Verse, die kennen wir noch aus anderer Stelle in der Bibel. Nämlich, wo die Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem verfolgt worden war. Die war bedroht von der Judenschaft in Jerusalem. Und dann haben sie sich im Gebet an Gott gewendet und haben genau diese zwei Verse zitiert. Das können wir in Apostelgeschichte 4 nachlesen. Und dann fahren sie fort in ihrem Gebet. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Verse 27 und 28. Also sie zitieren die beiden Psalmverse und dann sagt die Gemeinde, ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Das Leiden und das Sterben Jesu, das war nicht einfach ein dummer Justizirrtum, der halt passiert ist. Das war auch nicht Folge von politischen Intrigen, die stattgefunden haben. Klar, war es auch, aber nicht letztendlich. Sondern letztlich war das Leiden und Sterben im Plan Gottes verankert. Das hat zum Ratschluss Gottes gehört. Letztes Mal haben wir uns ja mit dem Messias im Jesaja-Buch beschäftigt und in der Jesaja 53 steht ja ganz eindrücklich, dass der Messias wegen unseren Sünden gelitten hat, mit dem Ziel, dass wir durch ihn Frieden mit Gott haben können. Und in den Psalmen, genauer gesagt in Psalm 22, wird jetzt das Leiden von Jesus, das er für uns auf sich genommen hat, ganz in glücklicher Weise auch vorhergesehen. Wir blicken jetzt in den Psalm 22 hinein. Psalm 22. Der beginnt nach der Überschrift mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Worte sind uns vor allem aus der Ostergeschichte bekannt. Jesus am Kreuz ruft diese Worte dieses Psalms aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46 steht das. Und wenn wir über diesen Ausruf Jesu am Kreuz uns näher Gedanken machen, dann entdecken wir in ihnen eine ganz große theologische Tiefe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das haben wir nicht einfach als Verzweiflungsruf eines Menschen zu verstehen, sondern das hat eine größere Tiefe. Wir müssen nämlich bedenken, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus unsere Sünde auf sich genommen. Und von der Bibel her wissen wir ja, was die Folge von der Sünde ist. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus hat den Tod auf sich genommen. Aber in Jesaja 59, Vers 2, da steht noch von einer anderen Konsequenz der Sünde. Wir schauen das gerade miteinander an. Jesaja 59, Vers 2. Da lesen wir Folgendes. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Mit anderen Worten, eine Konsequenz der Sünde ist auch das von Gott verlassen sein, die Trennung von Gott. Und genau weil Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat und die Strafe für unsere Sünde getragen hat, deshalb hat Jesus ja auch die Trennung von seinem Vater auf sich nehmen müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können uns gar nicht schwer genug diese Last uns vorstellen, die Jesus getragen hat. Er, der in Wahrheit von sich sagen konnte, ich und der Vater, wir sind eins, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, getrennt sein musste von seinem Vater. Also diese Tiefe, die Jesus erlitten hat, muss schrecklich gewesen sein. Und wenn wir das vor Augen haben, was Jesus hier an schwerer Konsequenz tragen musste für unsere Sünde, da kann ich gar nicht verstehen, wie man als Christ noch mit der Sünde liebäugeln kann oder die Sünde auf leichte Schulter nehmen kann und sagen, oh ja, wenn ich sündige, kann ich ja wieder meine Sünde bekennen und dann vergibt Gott schon und so. Klar, das ist richtig. Wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Und wenn wir sündigen, dann können wir unsere Sünde bei Jesus wir können bei ihm Vergebung unserer Sünde haben. Aber eins können wir nicht, die Sünde auf die leichte Schulter nehmen. Wir wurden teuer erkauft, damit wir erlöst sein können von unserer Sünde. Jesus hat sein Leben gegeben. Jesus hat die Gottverlassenheit auf sich genommen. Es gibt keine billige Gnade. Die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben, ist teuer erkauft. Sehr teuer erkauft. Mit dem Leben vom Sohn Gottes, von Jesus Christus. Und jetzt, wenn wir den Psalm 22 weiter betrachten, sehen wir noch sehr viel mehr Elemente, die wir aus der Ostergeschichte kennen. Psalm 22, Vers 7 bis 9, da heißt es: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Und in Matthäus 27, ab Vers 42, da lesen wir genau, wie Jesus zum Spott der Menschen geworden ist. Matthäus 27, ab Vers 42. Da heißt es: Andere aber hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels? König Israel ist auch ein messianischer Titel. So steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Eigentlich Wahnsinn, wenn wir uns vorstellen, was damals vor dem Kreuz sich abgespielt hatte. Die Obersten der Priester und der Schriftgelehrten, die ja die Heilige Schrift, die auch die Psalmen gut kannten, die ja auch wussten, was in den Psalmen bezieht sich auf den Messias, die auch mitbekommen haben, was Jesus gelehrt hat. Die wussten, Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Die mitbekommen hat, wie Jesus andere gerettet hat, wie er Wunder vollbracht hat. Wunder, die kein Mensch vollbringen kann. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die eigentlich von ihrem Verstand her wissen mussten, Jesus muss der Messias sein. Die haben Jesus verspottet. Sie haben ihm nicht geglaubt. Sie wollten nicht an ihn glauben. Und trieben nun ihren Spott mit ihm. Sie zitierten dazu sogar den Psalm 22. Also das, was wir in Psalm 22 gelesen haben, haben sie sogar zitiert. Er hat auf Gott vertraut und jetzt soll Gott ihn retten, wenn er denn Lust an ihm hat. Eigentlich Wahnsinn. Wie können wir das verstehen? Eigentlich können wir das nicht verstehen. Außer, dass es eine totale teuflische Verblendung gewesen sein muss. Aber wir wissen, letztlich war es auch so, der Plan Gottes. Und das diente uns zur Erlösung. Wir verstehen die Wege Gottes nicht unbedingt. Aber wir können ihn anbeten und ihm dankbar sein für seine Wege. Ja, gehen weiter in Psalm 22 und schauen uns Vers 16 an. Da heißt es: Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Als Jesus da in der glühenden Hitze am Kreuz hing, da hat er Durst bekommen. Seine Zunge klebte an seinem Gaumen. Und dazu lesen wir gerade auch noch Psalm 69, Vers 22. Psalm 69, Vers 22, da heißt es, und sie gab mir Galle zur Speise und Essen zu trinken in meinem Durst. Und wenn wir jetzt in Johannes 19, Vers 28 Jesus nochmal am Kreuz betrachten, da sehen wir, dass dort Folgendes steht, Johannes 19, Vers 28. Da heißt es, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Also genau das, was wir in den Psalmen gelesen haben, wurde am Kreuz von Jesus erfüllt. Wir gehen weiter in Psalm 22, nun zu Vers 17 und 19. Da heißt es, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Wir schauen nochmal im Johannesevangelium, Kapitel 19, 17 und 18 und dann Verse 23 und 24. Da heißt es, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Die Hände und Füße von Jesus wurden durchgraben. Man hat ihn ans Kreuz genagelt. Verse 23 und 24. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt werde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es ist eindrücklich, wenn wir sehen, wie genau sich die prophetischen Aussagen im Hinblick auf den Messias erfüllt haben. Übrigens ist es ganz interessant, wenn wir generell mal anschauen, aus mathematischer Sicht, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass all die prophetischen Aussagen der Bibel, die sich erfüllt haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig erfüllt worden ist. Ein Professor, der Professor Werner Gitt, der hat das mal gemacht und hat das dann auch ausgerechnet. Er ist davon ausgegangen, dass es 6408 Prophetien in der Bibel gibt. Und 3268 davon haben sich bereits erfüllt. Der Rest wird sich irgendwann noch erfüllen. Ich habe das jetzt nicht nachgezählt. Ich vertraue einfach mal, dass das so plus minus stimmt. Und er hat sich jetzt Gedanken gemacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Zufall war? Ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr so, dass man eine Sechser im Lotto macht, also 6 aus 49 richtig tippt in Deutschland, 6 aus 45 wäre es hier in der Schweiz. Also wenn man so einen Sechser im Lotto macht, dann wird man schnell zum Millionär. Vorausgesetzt, man spielt den Lotto, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Ja, aber und dann hat er gesagt, ist er zum Schluss gekommen, die Wahrscheinlichkeit, dass man 6 im Lotto macht, ist gar nichts gegen die Wahrscheinlichkeit, dass all die Prophetien sich erfüllt haben. Und dann hat er sich Gedanken gemacht, wie groß müsste denn ein Lottoschein sein? Also so ein Lottofeld, was man ausfüllt, ist ja ungefähr so 3x3 cm plus minus groß. Und dann hat er gesagt, 6 Felder ankreuzen. Und wie groß müsste der Lottoschein sein? So groß wie eine Tischtennisplatte? Nee, wird nicht ausreichen. So groß wie ein Fußballfeld wird auch nicht ausreichen. So groß wie die ganze Erdoberfläche würde auch nicht ausreichen. Und er hat das ausgerechnet, und selbst wenn man alle Atome von dem ganzen Universum nehmen würde, was man jetzt so annimmt, also unvorstellbar, alle Atome vom ganzen Universum dann 6 richtige, so viele Felder hätte man, und dann 6 richtige Tippen. Die Wahrscheinlichkeit, dass all das zufällig gewesen wäre, ist noch, oder das wäre noch gar nichts. Man müsste einige Universen haben, tausende von Universen haben, damit man an die Wahrscheinlichkeit herankäme. Also unvorstellbar für uns Menschen. Und er als so Informatiker, er sagt, für mich ist das ein ganz klarer Beweis, die Bibel, die muss recht haben, das muss wahr sein. Aber ja, zurück zu den Psalmen. Übrigens, wer da die genaue Berechnung mal sich anschauen möchte, in dem Buch Fragen, die immer wieder gestellt werden von Werner Gitt, da hat er das ausführlich beschrieben. Wir haben gesehen, der Messias in den Psalmen wird als gottgleiche Person beschrieben. Aber dann auch als leidender Messias. In Psalm 22 werden uns die Leiden Jesu eindrücklich vor Augen gemalt. Doch nun finden wir in den Psalmen auch Aussagen, die die Auferstehung von Jesus betreffen. Die Auferstehung und die Verherrlichung von Jesus Christus. Am Anfang der Bibelstunde habe ich bereits darauf hingewiesen, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, ist auf die Auferstehung Jesu zu beziehen. Doch auch an anderer Stelle finden wir noch einen Hinweis auf die Auferstehung Jesu, etwas, was für uns ein bisschen einleuchtender ist, nämlich Psalm 16, Vers 10. Psalm 16, Vers 10. Da heißt es, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben, sagt der David, und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Wir wissen, der David, der ist gestorben, der ist irgendwo verwest, und das wissen nicht nur wir heute, das haben auch die Leute von zur Zeit Jesu gewusst. Und auch der Petrus nach der Auferstehung von Jesus, da hat der Petrus ja die Pfingstpredigt in Jerusalem gehalten, und jetzt nimmt er genau auf diesen Bibelvers Bezug. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 2, die Verse 25 bis 27. Da heißt es, David nämlich sagt von ihm, vom Messias, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und dann führt der Petrus ein bisschen weiter aus, dass genau das ja beim David passiert ist, ab Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Ja, Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist dann in den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und genau das sagt auch der Petrus, dass Jesus sich von den zur Rechten Gottes gesetzt hat und zitiert dazu einen Psalm. Wir lesen Apostelgeschichte 2, 33 bis 35. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel selbst aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist ein Zitat von Psalm 110, Vers 1, haben wir am Anfang der Bibelstunde schon mal gesehen. Wir gehen gerade nochmals zum Psalm 110 und schauen uns jetzt nicht den Vers 1 an, den wir gerade als Zitat im Neuen Testament gelesen haben, sondern den Vers 4. Da heißt es, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Da wird zum Messias gesagt, du sollst Priester sein nach der Weise Melchisedeks. Und die Bibelkenner unter uns, die wissen, das ist ein Zitat aus dem Hebräerbrief. Der Markus Bischof ist ja in seiner Bibelreihe zum Hebräerbrief auch auf diesen Vers eingegangen. Der steht in Hebräer 5, Vers 6. Und an dieser Stelle im Hebräerbrief, da macht der Schreiber vom Hebräerbrief deutlich, Jesus, der Messias, ist ein besserer Priester, wie das ganze levitische Priestertum war. Jesus ist ein besserer hoher Priester, wie das aaronitische Hohepriestertum gewesen ist. Jesus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Melchisedeks ist eine Person, die plötzlich auftaucht im Alten Testament und wieder verschwindet. Und man weiß nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist Gott, er ist von Ewigkeit her eine priesterliche Ordnung, die ewig gültig ist, ist eine höhere Ordnung als die von den Leviten. Denn das levitische Priestertum und der aaronitische hohe Priester, der musste jedes Jahr wieder opfern. Jedes Jahr wieder ein Sündopfer darbringen für das Volk. Jesus Christus hat ein einziges Mal ein Opfer dargebracht. Eines, das ewig gültig ist. Und deshalb, weil wir durch die Selbsthingabe Jesu ein ewiges, vollkommenes Opfer haben, können wir als Gläubige etwas tun, nämlich voll Zuversicht immer wieder zum Thron Gottes gehen. Weil wir ein ewig gültiges Opfer haben, können wir voll Zuversicht zu unserem hohen Priester, zu Jesus Christus gehen. Und das möchte ich uns gerade noch aus dem Hebräerbrief vorlesen. Hebräer 4, Verse 15 und 16. Da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mittler Leid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wunderbar, wenn wir vor Augen haben, wen wir in unserem Messias Jesus haben, den hohen Priester nach der Weise Melchisedeks. Jemand, der uns wirklich Hilfe sein kann. Jemand, der uns versteht. Wunderbar, in Jesus haben wir einen wahren hohen Priester. Und wir haben in Jesus nicht nur einen hohen Priester, der das rechte Sündopfer für uns gegeben hat, sondern wir haben in Jesus auch einen guten Hirten. Wahrscheinlich kennen alle den Psalm 23, vielleicht sogar auch auswendig. Dort wird ja in wunderbarer Weise Gott als der gute Hirte beschrieben. Und wer die biblischen Zusammenhänge kennt, der weiß, dass der gute Hirte letztlich Jesus Christus ist. Denn in Johannes 10, da sagt Jesus von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Und nicht nur im Neuen Testament lesen wir davon, dass der Messias der gute Hirte ist, sondern auch im Alten Testament. Zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 11, das schlagen wir gerade auf. Jesaja 40, Vers 11. Vom Zusammenhang her wird klar, die Person, die hier beschrieben wird, das ist der Messias. Und jetzt heißt es, Vers 11 aus dem 40. Kapitel im Jesaja-Buch, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er sich in seinen Arm nehmen und im Bauch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Als ganz fürsorglicher Hirte wird der Messias hier in Jesaja 40, Vers 11 beschrieben. Und von daher können wir ganz guten Gewissens sagen, Psalm 23 bezieht sich auf unseren Messias Jesus Christus. Und jetzt lesen wir den Psalm 23. Ein bisschen meditativ wollen wir zuhören und uns vor Augen malen, was wir in unserem guten Hirten alles haben. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn wir uns vor Augen malen, was wir in unserem Messias Jesus haben, ein guter Hirte, da können wir nur staunen. In ihm haben wir einen wunderbaren Versorger. Mir wird nichts mangeln. In ihm haben wir Erquickung für die Seele. Unser innerer Mensch, der muss nicht austrocknen, sondern wir dürfen immer wieder Erfrischung haben. In ihm haben wir den besten Führer für unser Leben. In ihm haben wir Trost, auch in dunklen und schwierigen Zeiten. In ihm haben wir Stärkung mitten in Anfeindungen. In ihm haben wir Segen im Überfluss. Und in ihm haben wir ein ewiges Zuhause. Ja, wenn wir das vor Augen haben, da können wir nur voller Dankbarkeit und Anbetung vor unserem Herrn Jesus stehen, dass er so ein wunderbarer Erlöser für uns geworden ist. Die Psalmen reden noch mehr über den Messias, nämlich auch der Messias als zukünftiger König, der über die ganze Erde herrschen wird. Und alle Menschen werden seine Herrschaft anerkennen. Heilsgeschichtlich haben wir diese Stellen ganz klar nach der Wiederkunft von Jesus Christus einzuordnen. Und es ist interessant, dass gerade der Psalm, der so viel von dem Leiden des Messias spricht, Psalm 22, auch von der zukünftigen messianischen Herrschaft spricht. Wir lesen dazu Psalm 22, die Verse 28 bis 30. Da heißt es: Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Das ist von dem Messias im Hinblick auf die Zukunft geschrieben. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Und das wird genauso in Philipper 2, Verse 9 bis 11 über den Messias ausgesagt. Philipper 2, die Verse vorne dran, ab Vers 4 oder 5, da ist noch die Rede vom Leiden des Messias, dass Jesus gehorsam war, seinem Vater, und bis am Kreuz gehorsam war, gelitten hat. Aber dann Philipper 2, Verse 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und jetzt, wenn alle Menschen sich vor Jesus beugen werden, wird das auch bedeuten, dass alle Könige, alle Obersten, die ganze Weltelite sich vor Jesus beugen muss. Auch diejenigen, die sich gegen ihn gestellt haben. Auch sie werden anerkennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Und für sie wird es nicht so ein erfreuliches Anerkennen sein. Aber auch davon ist die Rede. Wir gehen nochmal zu Psalm 2, die letzte Bibelstelle für heute Abend. Psalm 2, Verse 8 bis 12. Vorne dran eben noch der Satz: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Jesus kommt wieder. Ihn dürfen wir als wunderbaren König erwarten. Aber ihm wollen wir auch mit Ehrfurcht dienen. Nicht nur in der Zukunft, sondern schon jetzt. Ihm wollen wir mit Freuden dienen. Wir wollen unser Leben nicht einfach irgendwie leben, nur um uns selbst kreisen, sondern wir wollen unser Leben unter der Führung unseres guten Hirten leben, in der Erwartung unseres Königs, der wiederkommt, mit Macht und mit Herrlichkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein wunderbares Wort, in das wir eintauchen konnten. Wir danken dir, dass du nicht einfach irgendwer bist, sondern der lebendige Gott, der lebendige Sohn Gottes. Du hast uns erlöst, du hast dein Leben für uns gegeben, du hast ein enormes Leiden auf dich genommen, du hast uns teuer erkauft, um uns das Leben zu schenken, ewiges Leben. Herzlichen Dank für das Vorrecht, dass wir unter deiner Führung leben dürfen, dass wir dich als guten Hirten kennen dürfen. Und danke auch, dass du wiederkommst mit Macht und Herrlichkeit. Wir müssen keine Angst haben vor dem Thron und vor den Einflüssen der Welt, von all dem, was auf uns zukommt, sondern wir dürfen voll Freude dir dienen, denn wir wissen, du kommst mit Macht und Herrlichkeit. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dir dürfen wir vertrauen. Herzlichen Dank dafür. Amen. Ja.